und darf nun das Publikum auffordern, Fragen zu stellen. Ja, bitte.
Frage stellen. Elisabeth, du hast unter anderem gebracht, dass eben du ein Fan bist von dem Jod 124, 123 Theragnostikum. Ist das so? Weil ich sehe das nicht, dass das so häufig eingesetzt wird. Vor allem. Wo hast du jetzt wirklich den Vorteil gegenüber gesehen? Also meine Frage ist, wenn es so ein großer Vorteil ist, warum wird das dann nicht häufiger eingesetzt?
Naja, ich habe es erst 2023 das erste Mal eingesetzt, das J124 PET-CT, und war jetzt schon einige Male begeistert, insofern, da man ja elegant im Vorfeld feststellen kann, wo sind denn die Metastasen und sind sie tatsächlich noch Jodavid. Ich habe einen Patienten gehabt, den wir langjährig betreut haben, wo wir eigentlich alle gedacht haben, dass er jodnegativ wäre und der wahrscheinlich auch, weil er zwischenzeitlich anders behandelt worden ist, vielleicht auch sich verändert hat, was äußerst unwahrscheinlich ist. Tatsächlich hatte er aber dann wieder eine Jod-Positivität gezeigt im Jod-124 PET-CT und ist jetzt auch von uns nochmals radiotherapiert worden, was für ihn sicherlich die bessere Alternative als mit Tyrosinkinase-Inhibitoren zum jetzigen Zeitpunkt zu starten gewesen ist. Und ob wir es anbieten oder nicht, das hängt immer davon ab, was wir sonst noch für Tracer sozusagen im Feld haben gerade. Und es ist halt einfach schwer zu organisieren oft, das J124-PET-CT mit dem Patienten. Und deshalb weiß ich nicht, ist es scheinbar über Jahre irgendwo nicht angewendet worden. Aber ich habe es jetzt schätzen gelernt.
Dankeschön. Andere Fragen? Dann werde ich noch eine Frage stellen. Bei dem ersten Schilddrüsenkarzinom mit den sehr, sehr vielen Therapien, ich glaube, ob jetzt die Diskussion, wann wir und ob wir sie machen hätten sollen, zu welchem Zeitpunkt, ich glaube, da wird es sehr viele verschiedene Meinungen geben. Aber ich glaube, man sollte auch noch irgendetwas dazu sagen, dass natürlich die Remission wie immer in der Onkologie unser Ziel ist, dass wir allerdings auch wissen, dass gerade bei so komplizierten Fällen, die also immer mit dem TG nicht auf völlig Null gehen und dann wieder hochgehen oder so, wir uns eigentlich auch im Survival etwas erwarten können. Vielleicht können Sie darüber ein bisschen die Radiojodtherapie bewerben.
Naja, im Nachhinein, wenn man sich diesen Fall ansieht, ist es natürlich immer leicht, nicht? Man hat natürlich gehofft mit der zweiten Radiotherapie, was auch völlig in Ordnung war, okay, wir bringen jetzt den Patienten auf ein Thyroglobulin-Level unter die Nachweisbarkeitsgrenze, keine Frage. Das ist halt nicht passiert, aber es ist in der Medizin natürlich hinterher immer einfach, dann zu sagen, na, hätte man irgendwie anders gehandelt. Das war halt ein Therapiedruck da, auch weil der Patient war, ich kann mich erinnern, sehr fordernd, der war ja jung, ja, und wollte unbedingt die Radiotherapie haben und offensichtlich ist dann gemeinsam, ich habe ihn auch erst nicht ganz am Anfang gleich kennengelernt, aber es ist offensichtlich so passiert, ja, ich habe es so gebracht, wie es war, ja, dass er diese Radiotherapie bekommen hat und offensichtlich zu früh, ja.
Der Hintergrund meiner Frage ist der, dass ich in den letzten Jahren in der Literatur ja eher eine Meinung herauskristallisiert hat, die ich absolut nicht teile, dass man ab einer bestimmten Menge, meistens nach 2 Zyklen oder 3 Zyklen, wenn man da nicht in kompletter Remission ist, meint, man soll sofort auf DKI umsteigen oder sonst was. Und ich habe die Patienten, die Anotunemals im Donauspital seit der Gründung bei uns auf der Therapiestation gemacht waren, sind über 1,5 Jahre alle nachgewassert und in eine Datenbank versenkt und mir das dann angeschaut. Ich bin relativ davon überzeugt, dass auch bei Patienten, die nicht in komplette Remission kommen, dann das Overall Survival verlängert wird. Das ist keine Doppelblindstudie, das ist wirklich reine Eminence-based, aber das könnte man an sehr, sehr vielen nachmachen. Die Schwierigkeit, aber das haben Sie eben wunderschön auch angesprochen, ist halt immer, wann soll man wieder oder, aber es macht nach meinen subjektiven Erfahrungen und wie gesagt, sind doch einige tausend Patienten gewesen, durchaus Sinn, nicht wie heute bisweilen gesagt, ja, 2-3 Zyklen und das war's dann. Das
war wir geben Ihnen, also an sich ist es nicht üblich, bei uns mit früh mit den Tyrosinkinase-Inhibitoren zu beginnen. Im Gegenteil, man versucht das möglichst lange hinauszuzögern. Deswegen, also Tyrosinkinase-Inhibitoren waren für diesen Patienten nie Thema. Sind sie auch jetzt noch nicht, aber die Frage ist, wenn man ein gut differenziertes Schilddrüsenkarzinom hat und er hat ein gut differenziertes Schilddrüsenkarzinom, dann denke ich, ist oft die Nerven zu bewahren, zu beiden Seiten das Geheimnis und man kann viel länger zuwarten und muss jetzt nicht aus kosmetischen Gründen diesen Tumormarker, was man eh nicht geschafft hat, ja, unter die Nachweisbarkeitsgrenze bringen, glaube ich. Und da ist, glaube ich, kann ich auch an die Martha weitergeben, die da ja wahnsinnig viel Erfahrung hat mit diesen gut differenzierten Schilddrüsenkarzinomen und die auch immer ganz cool ist, diesbezüglich ja. Und für Zuwachs.
Also, danke. Ich finde, eine der wichtigsten Therapieoptionen beim differenzierten Schilddrüsenkarzinom ist Geduld. Und also Watch and Wait ist eigentlich eine der wichtigsten Therapieoptionen, die man da hat. Zu viel Radiojod am Anfang verschießen kann dann Schwierigkeiten machen, wenn man es später wieder braucht. Also es war eine Zeit lang üblich und in Deutschland war es sogar üblich, dass man immer von Anfang an 2 Hochdosis-Radiotherapien gibt, egal was für einen Tumor der Patient hatte. Mittlerweile weiß man, dass man die erste Radiotherapie gibt und dann zuwartet. Das TG braucht lang, bis es abfällt. Es wird auch bei manchen Patienten nie ganz negativ. Da gibt es sehr gute Studien, die eben diese inkomplette biochemische Remission, die schon auch ein diskretes, schlechteres Overall Survival zeigt im Langzeitverlauf. Aber das TG behandeln wir nicht. Also man sollte im Endeffekt die Erkrankung behandeln und das TG beobachten. Und ich habe viele Patienten, die ich auch über Jahre, die schon sehr viel Radiojodtherapie hatten und die aber durchmetastasiert waren, zum Beispiel in Knochen, zum Beispiel junge Patienten mit Lungenmetastasen, die nach einigen Radiotherapien am Anfang, und da gebe ich dir recht, dann eine Stabilisierung erreicht haben, wo sie nicht gesund wurden. Und darum geht es auch nicht. Es geht darum, die Patienten bei guter Lebensqualität lange stabil zu halten, in Beobachtung zu halten und ihnen aber die Möglichkeit zu geben und ihnen eben auch diesen intensiven Therapiewunsch zu nehmen. Das ist auch oft gar nicht so leicht. Aber die Tyrosinkinase-Inhibitoren werden eigentlich erst eingesetzt, wenn es wirklich einen Progress zu sehen gibt oder wenn es symptomatisch ist. Also die Indikation zu den Tyrosinkinase-Inhibitoren, am Anfang waren wir da so begeistert, dass wir gesagt haben, die gibt es jetzt endlich. Da muss man mit der Indikation schon sehr aufpassen. Und dann sind sie aber auch wirklich hilfreich. Also ich habe einen Patienten, den ich jetzt über 20 Jahre, und einen mir sehr am Herz liegende Patientin, die ich seit 30 Jahren betreue und die nie Tyrosinkinase-Hämmer gebraucht hat bisher und wird sie auch nie brauchen, aber die einen sehr holprigen Krankheitsweg hinter sich hat und das alles mitgemacht hat und das funktioniert gut. Und der andere Patient ist jetzt auf Tyrosinkinase-Inhibitoren, damit ist er leider von der Lebensqualität eingeschränkter, aber mittlerweile sehr stabil. Den kennst du auch.
Ich habe noch eine Frage von unseren externen Zuhörer an das Plenum weitergeben. Wäre eine höhere Erstdosis, also 100 anstelle von 80 Millicurie, nicht sinnvoller gewesen?
Nein. Ich glaube, ich meine, im Nachhinein, da sind wir wieder dabei. Im Nachhinein, also die Range 2960 oder 3700, wir geben ohnehin recht hohe Anfangsdosen an unserer Klinik, ist völlig ausreichend für die Ersttherapie.
Es war ja bei der Ersttherapie nichts bekannt, dass da Metastasen da wären. Es war nicht bekannt, dass irgendetwas. Ich meine, er hatte schon einen sehr, sehr großen Rest. Also vielleicht hätte man beim Uptake. Aber das ist nachträglich.
Das können wir nicht in der Theorie, ja, aber wir haben ja die, wenn wir eine höhere Dosis haben, machen wir das auch. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, dass jemand einen hohen postoperativen Uptick hat oder wenn er hohe Thyroglobulinwerte hat und ich habe es zur Verfügung, dann kann ich natürlich theoretisch die Dosis aufstocken, wenn ich sie denn habe, weil ich ja schon 10 Tage vorher bestellt habe. Das heißt, wir haben schon immer wieder Reste, wo wir uns auch ein wenig spielen können und das dann modulieren können, aber oft ist sie nicht zur Verfügung, die Dosis. Ja. Und dann kommt leider, aber das ist ein logistisches Problem, oft dazu, dass wir den stimulierten Thyroglobulinwert zum Zeitpunkt der Vergabe noch nicht haben vom Labor. Ja? Muss man auch dazu sagen. Deshalb, das war die Standarddosierung und ich glaube, sie war in Ordnung. Ich hätte eher später gesehen, dass man zuwarten hätte sollen. Ja.
Ja, nein, ist auch meine Meinung. Ich meine, für die Nicht-Nuklearmediziner, es ist insofern sehr spannend, weil wir ja im Laufe der Zeit auch Strömungen hatten, wo man überhaupt nur mit 60 oder mit 40 initial angefangen hat. Man muss halt nur wirklich sagen, wenn ein angeblich, ich habe meine Zweifel, ob das ein ganz normal hochdifferenzierte Schilddrüsenkarzinom ist. Da gibt es ja auch sehr, sehr eigenartige Dinge, die sich offenkundig dann der normalen Histologie entziehen. Also ich würde auch die Frage so beantworten, es ist ob 80 oder 100 für die meisten Patienten egal. Wir haben auch die Philosophie gehabt, lieber einmal viel und nicht zweimal hintereinander gestoppelt. Wir haben nämlich auch dann erlebt, wir haben auch eine Zeit mit den empfohlenen niedrigeren Dosen begonnen, die sind dann noch einmal gekommen, weil zwar das DG weg war, aber irgendjemand hat extern einen Jodscan gemacht und da hat es noch ein bisschen geleuchtet, was wir ja wissen, dass bei den niedrigen Dosierungen noch passiert. Also ich glaube, es ist hier wirklich, aber das wurde ja so schön gesagt, viel wichtiger, den Patienten zu kennen und zu begleiten und jetzt weniger wichtig, was man ihm am Anfang gegeben hat. Haben wir sonst inzwischen Fragen aus dem Publikum? Niemand traut sich oder wir wären alle so überzeugend. Ich habe noch eine Frage an den Toni. Du hast die ja in der Praxis immer wieder aufkommende Frage ja angesprochen, wann nach einer Therapie man die FDG-PET in der Regel machen soll und dass das unterschiedlich ist zwischen Radiotherapie und Chemotherapie. Die andere Frage ist, aus unserer Sicht, vielleicht kann das auch der Onkologe dann aus seiner Sicht sagen, bei welchen Tumoren macht es denn aus unserer Sicht Sinn, prätherapeutisch oder prächirurgisch oder zwischen anfänglicher Chemotherapie und vor der Chirurgie ein FDG-PET-CT zu machen?
Sehr herausfordernd. Also ich glaube, die einfachste Antwort ist, es sitzt ja auch ein Hämato-Onkologe da, als Lymphom ist einmal immer gut, einen Ausgangsbefund zu haben. Aber natürlich bei den neoadjuvanten Therapien, die jetzt immer mehr Einzug halten, ist es auch meist sehr gut, einen Ausgangsbefund zu haben und dann im Follow-up zu sehen, ob hier ein Ansprechen vorliegt oder nicht. Und das wird ja auch zum Teil gemacht. Manchmal braucht man nicht unbedingt einen Ausgangsbefund. Es reicht auch, so wie beim Mammakarzinom, dass man da sozusagen zwischendurch oder nach Abschluss der neoadjuvanten Therapie das macht oder auch kurz vor Abschluss, um einfach das Ansprechen zu sehen. Auch. Bei allen anderen Tumoren, sage ich jetzt einmal, kommt es auf die Entität an. Und da haben wir sehr, sehr viele. Zum Zeitpunkt noch sozusagen da ist es sicher so, dass man die erwähnten 2 Wochen nach dem zweiten Zyklus durchaus in Einzelfällen sinnvoll ist. Aber auch hier glaube ich, dass das in erster Linie Zentren vorbehalten werden sollten, die wirklich Erfahrung damit haben. Und das Zweite ist, dass man je länger, desto besser. Diese Regel gilt einfach. Und das heißt, wenn ich jetzt 6 bis 8 Wochen. Bitte?
Ja, ja, du hast natürlich recht, aber es gibt manchmal Tumorverläufe oder auch, wie wir hier gesehen haben, wo die Behandelnden berechtigterweise nervös werden und man da keine 3 Monate warten kann fürs Restaging, oder du hast eine sehr junge Patientin mit einem aggressiven Tumor, da kannst du nicht 3 Monate warten bis zum Restaging.
Das andere, was ich erwähnen möchte, weiß jetzt nicht, funktioniert aber, glaube ich, eh.
Ja, ja.
Ja. Es geht ja nicht nur um Staging und Restaging. Wir haben sehr viele sehr fancy Namen für sehr teure Therapien gehört, gerade vorhin. In vielen Fällen geht es mittlerweile auch darum, dass man dem Gesundheitssystem teure Therapien möglicherweise erspart, wenn man weiß, dass sie nicht wirken. Und auch den Patienten Therapien, die sehr nebenwirkungsreich sind, entweder den Patienten motivieren kann, mit der Therapie weiterzumachen oder auch zu beweisen, dass die Therapie ihm Schwierigkeiten macht, sehr teuer ist und ihm nicht viel bringt. Das heißt, ich glaube fast, dass die Zukunft nicht sein wird, dass die PET-CT in Zentren für seltene Erkrankungen dann eine Ausnahmemethode ist, denn zum Beispiel gerade das Lymphom oder das Hodgkin-Lymphom, da bin ich dran beim kindlichen Hodgkin-Lymphom seit Beginn dieser Studien, wo es darum ging, die Therapie zu reduzieren. Und das ist so ein wichtiger Teil, gerade dieser Early PET-CT nach 2 Zyklen Chemotherapie, der hilft den Kindern, sich die Strahlentherapie zu ersparen, sich möglicherweise sogar 2 Zyklen schwere Chemotherapie zu ersparen. Und die haben ganz dieselben Überlebenschancen, was ihren Hodgkin betrifft, und haben viel bessere Chancen, weil sie kein Zweitmalignom bekommen, weil sie keine verkrümmte Wirbelsäule bekommen. Und das hat sich über viele Jahre mit diesen Studien von den Hodgkin-Gruppen, von der europäischen Kinder-Hodgkin und vorher die Erwachsenen-Hodgkins-Gruppen herauskristallisiert, dass das wichtig ist. Und bei vielen anderen Therapien wissen wir es mittlerweile auch. Und die Beispiele von den Bronchuskarzinomen, die ich gezeigt habe, ich glaube, das war wahnsinnig wichtig für den Chirurgen, dass er vorher sieht, dass er nicht operieren darf gleich. Und es ist nicht leicht, einen Thoraxchirurgen vom Operieren abzuhalten. Und mit einer PET-CT, die Lymphknotenmetastasen zeigt, den Chirurgen dazu zu bringen, diese paar Wochen zu warten, die neoadjuvante Therapie zu machen und dann zu sehen, wie gut die gewirkt hat. Und dann darf er eh operieren und muss sogar und soll auch. Und dann kann man den Patienten damit heilen, retten, eine gute Lebensqualität bringen. Das, ich finde, man sollte nicht so zurückhaltend sein, wie wir gern sind. Wir müssen es sein, weil wir nicht so viele PET-CTs haben. Wir müssen es sein, weil das alles sehr teuer ist. Die Therapien kosten aber mittlerweile deutlich mehr als 1, 2, 3, 4 PET-CTs. Und deshalb sollten wir uns überlegen, ob man das nicht besser modulieren kann. Aber ich glaube, dass da der Zuweiser auch noch was dazu sagen möchte.
Also ich kann mich dem nur anschließen. Mir hat das aber auch mit den 24 Stunden gleich danach sehr gut gefallen. Aber das ist halt der Kliniker, der sofort wissen will, ob seine Therapie funktioniert. Aber dass das nicht realistisch ist, ist mir klar. Aber ich glaube, es geht nicht nur ob Kinder, Erwachsene, ältere Herrschaften. Es geht auch darum, dass wir Kliniker wissen, ob wir einen Ansprechen haben. Und ein Unterschied von einem Chemotherapiezyklus kann bei einer älteren Person, die vielleicht nicht so gut mit dem allgemeinen Zustand beisammen ist oder massivste Nebenwirkungen hat von dem Lymphom, schon sehr, sehr viel ersparen, wenn man weiß, wir gehen frühzeitig in die Second-Line-Therapie. Die sehr teuren Therapien, ja, gebe ich vollkommen recht. Ich muss aber dazu sagen, wir stellen derzeit eine Kalkulation auf, ob diese sehr teuren Therapien nicht billiger sind als die Chemotherapie. Das hat nämlich mit folgendem Grund zu tun. Ich habe Ihnen erzählt, dass die Chemotherapie einen 4-wöchigen Aufenthalt auf der Station mit sich bringt. Dazu kommen Antibiotika, Antimykotika, Untersuchungen und so weiter und so fort. Wenn man das alles zusammen auf einen Nenner am Ende bringt und das versus dieser Therapien, weil die beiden Therapien, die ich vorgestellt habe, geben wir zum Teil ambulant. Und wenn man das gegenrechnet, dann kann das, glaube ich, schon eine sehr interessante Aussage ergeben zu diesen teuren Therapien. Aber ja, der Kliniker will immer so schnell wie möglich wissen, ob seine Therapie funktioniert, weil er auch daran denkt, dass wir womöglich Sechstlinie, Siebtlinie Therapie haben. Und desto besser der allgemeine Zustand ist, den ich von Anfang an mitnehmen kann, desto mehr Möglichkeiten habe ich, den Patienten anzubieten. Denn auch für mich ist irgendwann einmal insofern Schluss, als dass ich sagen kann, die nächste Therapie, wenn ich die geben würde, dann schade ich dem allgemeinen Zustand und damit dem Patienten mehr, als es ihm nützen würde. Und damit jede Therapie, die man sich unnötig, unter Anführungszeichen, weil kein Ansprechen da ist, erspart, ist uns Klinikern immer nur recht.
Ja, das Problem sind nur die Ressourcen. Und ich meine, ich gebe natürlich allen recht und ich würde auch am liebsten jeden Tag so viele PETs machen wie möglich. Und Therapie ansprechen zählt ja, und ich habe es ja gezeigt, sicherlich zu den Standardindikationen. Das Problem ist nur die Ressource. Und wenn ich heute jetzt ein großes onkologisches Zentrum habe, das auf mehrere Tumorspezialitäten sich entsprechend oder Tumorentitäten entsprechend spezialisiert, dann habe ich halt nicht die Ressource, jedem dieser Gebiete ein PET am nächsten Tag oder in den nächsten Wochen anzubieten. Und da hat mir das ganz gut gefallen, was du am Anfang gesagt hast, mit dem Technetium-PSMA zum Beispiel, weil das ist etwas, wo wir gerade in der Nuklearmedizin, in den Instituten, in den Kliniken sehr gefordert sind, dass immer mehr Urologen immer mehr PSMA-PET-CT-Untersuchungen wollen, was ja auch durchaus bis zu einem gewissen Grad gerechtfertigt ist, sage ich jetzt einmal. Aber das ist einfach nicht möglich. Und da gibt es die Alternative des Technetium-PSMA. Und wenn man das kombiniert mit einem Kontrastmittel-CT, dann ist das einfach eine wunderbare Alternative, die aber leider heute halt nicht angenommen wird, weil A, noch nicht EMA zugelassen, also in der europäischen Arzneimittel als zugelassen ist, das Technetium-PSMA, und B, weil viele einfach nicht glauben, dass es genauso gut ist wie die PET im Endeffekt. Ja, das ist es aber. Ja.
Aber da brauche ich ja dann wieder einen CT-Slot und einen Sinti-Slot, richtig? Also wegen Ressourcen.
Du machst einen Spekt-CT.
Du machst einfach einen Spekt-CT.
Und das CT, das Spekt-CT mache ich aber mit Kontrastmittel.
Achso, das machst du mit Kontrastmittel. Ja. Okay.
Und da brauche ich aber die Zusammenarbeit, so wie es dir das gefallen ist, mit dem Radiologen. Ja. Weil da müssen dann
aber vier Augen draufschauen. Aber da brauche ich die Ressourcen auch. Ist es wirklich so viel Ressourceneinsparung?
Spekt-CT hat jeder.
Naja,
aber
also viele.
Du hast ja auch ein PET-CT.
Spekt-CT.
Ja, das verstehe ich. Ich weiß schon, was ein Spekt-CT ist, aber wenn du hast ja das PET-CT, ob das PET-CT besetzt oder das Spekt-CT, beides braucht ja Personal.
Ja, und, aber es gibt wesentlich mehr Spekt-CT-Geräte als PET-CT-Geräte.
Okay, das ist richtig.
Also wenn ich hier auch meinen Senf dazugeben darf, für alle Nicht-Nuklearmediziner, Sie sehen schon, wie wir uns gegenseitig unsere Methoden an den Schädel hauen. Und jetzt sage ich was Böses, glauben Sie es also nicht als Zuweiser, dass Sie es besser wissen als wir. Der ernsthafte Hintergrund hinter all diesen Sachen ist, dass uns heute in der gesamten diagnostischen Bildgebung so viele Dinge natürlich auch in der Radiologie zur Verfügung stehen, dass wenn das jetzt nicht gerade eine Spezialklinik ist, aber auch da hätte ich einige Anekdoten von früher zu berichten, der, ich sage jetzt einmal, normale Zuweiser oft wirklich nicht weiß, ob das wirklich gescheit ist oder nicht, was er will. Ich kann mich an Diskussionen am Telefon erinnern. Ich will ein PET-CT haben, zum Zeitpunkt, wo wir damals im Donauspital noch kein CT draufgeschraubt haben auf dem PET. Aber für diese Fragestellung war die CT-Komponente völlig irrelevant. Also, was aus dieser Diskussion nach draußen dringen soll, ist, formulieren Sie als Zuweiser bitte die Fragestellung und fragen Sie dann einen von uns, Sie werden vielleicht auch zwei verschiedene Meinungen kriegen, je nachdem, welche Geräte er hat und wo er Slots offen hat, aber mit welcher Methode das die Fragestellung am besten zu beantworten ist. Weil das PSMA PET-CT für das Prostatakarzinom, und ich komme jetzt auch schon in das Alter, wo man wahrscheinlich, wenn man nur genug oft hineinsticht, irgendwo eine Prostatakarzinomzelle in mir finden wird, könnten wir uns einigen auf, weil wir die Ressourcen nicht haben und sehr, sehr viele etwas ältere Herren irgendwann einmal ihr Prostatakarzinom haben, was für uns absolut keine Indikation wäre, ein PSMA-PET, egal womit, markiert durchzuführen?
Ein Patient, der ein erhöhtes PSH hat und noch kein MR zum Beispiel. Also eindeutig keine Indikation.
Und ich würde noch hinzufügen, und einfach Angst vor der Biopsie, weil das habe ich am Telefon oft.
Ja, es ist oft so, oder ich möchte nicht biopsiert werden. Auch das fünfte PET-CT von einem bekannten PSMA speichernden Herd in einer MR-tomografisch als suspekt gewerteten Prostata, das fünfte PSMA-PET-CT, um zu beweisen, dass es nicht größer wird. Die zu frühe Nachsorge, also das biochemische Rezidiv ab 0,2 PSA, finde ich schwierig. Es wird von vielen Kollegen immer gesagt, man muss dann was finden, also da ist was da, das findet man auch, ihr macht es nur schlecht. Das stimmt nicht. Also ich denke doch, dass man sich auch beim Prostatakarzinom ein bisschen Zeit lassen kann, um dem biochemischen Rezidiv so auf die Spur zu kommen, dass es möglicherweise vielleicht gar kein systemisches Rezidiv ist, sondern nur ein Lymphknoten, den man dann möglicherweise bestrahlen oder operieren kann. Was ich schon wichtig finde, ist, was ich oft leider erlebe, ist ein prächirurgisches, gutes Staging. Das muss nicht unbedingt das PSMA-PET-CT sein. Ich würde mir es aber wünschen, wenn ich der Patient wäre, dass ich nicht zum Beispiel operiert werde, nachträglich kommt man drauf, da waren jetzt noch Lymphknoten, da ist noch eine Knochenmetastase, die Operation hätte man sich erspart. Das finde ich schade. Also ich finde es schade, wenn operiert wird und nachher geschaut wird und dann gesagt wird, naja, vielleicht ist das erst nachher gekommen. Also darauf würde ich nicht verzichten. Aber auch da weiß ich, dass es oft nicht möglich ist, dass man ein prächirurgisches oder prästrahlentherapeutisches, muss ja nicht immer geschnitten werden, man kann ja auch bestrahlen, dann fände ich das schade, wenn das nicht gemacht wird.
Kurz dazu was sagen, weil Sie das jetzt gemeint haben, ich wollte eigentlich vorher noch eine andere Frage stellen, aber hier muss ich dazu sagen, dass ja möglicherweise, also nicht ich, mein Mann auch ein Prostatakarzinom hatte und der hat vor der Biopsie ein PET-CT, ein PSMA gemacht und der die Biopsie durchgeführt hat, der Urologe, meinte, also sowas, ich hätte dort nie reingestochen, hätte ich nicht das PET-CT vorher gesehen, da hätte er das gar nicht, aufgrund des MRs, das gar nicht als eine Läsion so identifiziert. Also das nur zu der Sache, es ist nicht immer so eindeutig, aber diesen Fall habe ich, wie gesagt, selber bei meinem Mann festgestellt.
Hätten wir die Ressourcen, wäre natürlich ein multiparametrisches MR, ein PET-MR, aber ein multiparametrisches MR plus ein PET-CT und dann auch noch die MR-geguidete Biopsie und nicht die 14 Nadelstiche Fächerbiopsie, sondern wirklich MR-gezielte, ultraschallgezielte, also aufgrund des MRs berechnete, ultraschallgezielte Biopsie, dann ist man schon sehr weit, wenn man hier auch noch in diese Biopsieplanung ein PET-CT mit einfließen lassen könnte, wenn wir die Ressourcen hätten, und in dem Fall war es gut, dann wäre das großartig. Das ist ein schönes Statement eigentlich, dass man sagen kann, wäre eine schöne Zukunft, wenn das alles für alle Patienten zur Verfügung stehen würde. Aber eine gut gezielte Biopsie müsste auf jeden Fall sein und vor einer dann weiter Behandlung auf jeden Fall ein, finde ich schon, ein PSMA-PET-CT.
Aber ich würde noch mal kurz zurückkommen auf das Technetium PSMA, weil Sie auch gesagt haben, das fand ich auch spannend, man soll auch die konventionelle Nuklearmedizin natürlich auch machen. Was ich auch beobachtet habe, dieses Technetium PSMA ist ja ursprünglich überhaupt im deutschen Raum, also beim DKFZ eben entwickelt worden, um auch eben eigentlich, um die radio-guided surgery durchzuführen. Mittlerweile sind die SPECT-CTs ja schon so viel sensibler und besser geworden, dass man damit eben die guten SPECT-Bilder bekommt auch. Aber auch, weil die neuen Radiopharmaka hier ein besseres Uptake haben. Das hatten sie früher natürlich gar nicht. Also bei der Radio-Guided Surgery ist es ja unwesentlich, was ja ohnehin am nächsten Tag gemacht wird. Aber ich hatte jetzt spannende Rückmeldungen, die in Deutschland wird viel, also wird hauptsächlich und viel weniger das nur im SPECT-CT gemacht, aber die machen die Radio-Guided Surgery, die machen zuerst das SPECT-CT und dann eben begleitend mit der Gammasonde die Radio-Guided. Und da ist es spannend zu sehen, dass das bei uns hier in Österreich gar nicht durchgeführt wird. Also es war einmal in der Privatklinik seinerzeit noch, aber...
Na, gar nicht, würde ich widersprechen.
Wirklich?
Also es gibt schon Zentren, die es zumindest probiert haben, aus irgendwelchen logistischen Gründen dann vielleicht auch wieder aufgehört haben. Also gar nicht, würde ich nicht sagen.
Also wir haben insgesamt 6 Patienten gemacht, wovon 2 Lymphknotenmetastasen hatten und die wurden auch, also es waren 2. Und dann haben wir, ich finde es auch fast ein bisschen schade, es ist jetzt, hat sich es einfach eingebürgert, dass wir, das war noch zu Zeiten, da gab es den Da Vinci noch nicht an der Klinik, jetzt haben wir einen, eben die roboterunterstützte Prostatachirurgie an der Klinik und wir haben die Möglichkeit, dass wir eben unmittelbar vor der Operation den PET-CT durchführen. Und da sind die Bilder scheinbar für den Da Vinci ausreichend gut, dass ohne Radio-Guided Surgery, aber mit PET-Guided Surgery, die Lymphknoten zum Beispiel auch da eine Operation mitgemacht wird. Deshalb hat sich es bei uns jetzt wieder aufgehört. Ich finde es auch ein bisschen schade, aber es ist doch ein Zeitaufwand. Man macht die Untersuchung, der Patient muss relativ lange warten, also oder unterwegs sein und was anderes tun, bis die Bilder gemacht werden können. Also man sollte so, es dauert so 6 bis 8 Stunden, bis man die Bilder macht nach dem Technetium PSMA. Vielleicht hat sich das jetzt schon geändert. Und dann macht man am nächsten Tag erst die Operation. Das heißt, das alles ist logistisch um einiges komplizierter, als eben eine PET-CT zu machen. Aber es ist eine elegante Methode, ich habe es gern gemacht, ich würde es auch gern wieder anbieten, auch da kommt es auf den Wunsch des Zuweisers an.
Na, es gibt mittlerweile ein Arzneimittel, das wird bis Ende des Jahres zugelassen, das hat einen Uptake innerhalb von 2 Stunden. Und dann kann man, da ist die Logistik eine andere natürlich.
Genau, ja. Genau. Dann wird man möglicherweise wieder darauf zurück. Dann haben wir auch unsere wunderbare SPECT-CT-Kamera, da das Kontrastmittel-CT dazu fährt wie nix. Und dann wird das alles wunderbar.
Ja, herzlichen Dank. Ein letzter Blick in das Auditorium, ob es noch brennende Fragen gibt. Ziehen sich aber offenkundig meinen Blick. So darf ich allen Vortragenden herzlich danken für, glaube ich, wirklich interessante Vorträge. Ihnen darf ich danken, dass Sie hierher gekommen sind und damit die Sitzung schließen.